Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Als Angela Merkel noch Bundestagsabgeordnete für Vorpommern-Rügen war, da hat sie ihren Wahlkreis zur Pilotregion für Wasserstoff erklärt. Aber seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umwidmung von Corona-Hilfen zu Umweltzwecken ja untersagt hat, ist das Vorhaben ins Stocken geraten. Allerdings, die Produktion und der Transport von grünem Wasserstoff, der hat dagegen in Mecklenburg-Vorpommern gerade neuen Schwung erhalten, denn die EU hat vor kurzem gleich mehreren Vorhaben die Unterstützung garantiert. Unter anderem der Umrüstung des Rostocker Hafens zu einem Wasserstoffproduktionsstandort mit den dazugehörigen Pipelines. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann über Wasserstoff aus MV.
Wir schauen in den Osten und sehen das Kohlekraftwerk von Rostock,
sagt Jens Scharner beim Blick aus dem 5. Stock des Verwaltungsgebäudes von Rostock Port. Das Steinkohlekraftwerk mit seinem 141 Meter hohen Kühlturm grenzt direkt an das Hafengelände.
Und dieses Kohlekraftwerk ist ein fossiles Kraftwerk und das wollen wir am Standort transformieren in die Richtung Wasserstoffwirtschaft.
Linke Hand, auf dem Hafengelände riesige Haufen importierter Kohle, die nebenan verbrannt werden sollen. Auch Tanklager sind zu erkennen, denn hier wird auch Öl umgeschlagen.
Was macht man mit Flächen, die momentan mit fossiler Energie belastet sind?
Fragte sich Co-Geschäftsführer Scharner vor 5 Jahren vorausschauend und treibt seitdem die Idee eines neuartigen Energiehafens voran. Mit an Bord unter anderem Kraftwerksbetreiber ENBW, der Wasserstoffhersteller H2 Apex, ein am Hafen ansässiger großer Düngemittelhersteller und das Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse. Für diesen Plan sei besonders wichtig, was sich hinter der Kaikante befindet, sagt Jens Scharner und öffnet ein Fenster mit Blick Richtung Nord.
Wir sehen auf den Seekanal Rostock, das ist die seeseitige Ansteuerung des Überseehafens in Rostock. Hier soll zukünftig Energie anlanden, grüne Energie aus verschiedenen Regionen der Welt. Und das ist die Zukunft.
Weil sich Deutschland nach Kriegsbeginn in der Ukraine vor 2 Jahren von der russischen Energieversorgung abzukoppeln begann und zugleich seine letzten leistungsfähigen Atomkraftwerke abgeschaltet hat, sah sich Rostock-Port kurzerhand gezwungen, so viele fossile Brennstoffe umzuschlagen wie nie zuvor. Nur kommen Öl und Kohle nun aus anderen Teilen der Erde. Die Energiehafenplanungen rutschten zeitweilig in den Hintergrund. Doch inzwischen haben Rostock-Port und ENBW mit der Rostock Energy Port Corporation eine eigene Betreibergesellschaft gegründet. Diese Repco GmbH könne der Öffentlichkeit in voraussichtlich 6 bis 8 Wochen mehr über konkrete Pläne und zeitliche Perspektiven sagen, heißt es dort. Bis dahin wisse man wohl genau, mit wie viel Fördermillionen man rechnen könne für die angepeilte Entwicklung des Rostocker Kohlekraftgeländes zum Standort für grünen Wasserstoff. Nun ist auch Repco-Geschäftsführer Ralf Tschulik klar, dass Energie ebenso wenig farbig ist wie Strom. Die Vermarktung als grüner Wasserstoff funktioniere nur, wenn für dessen aufwendige Herstellung ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Sonnenlicht und Wind genutzt wird, sagt der Ingenieur. Genau das könne der Energiehafen künftigen Kunden garantieren. So landen schon jetzt am Rostocker Kai massive Unterwasserstromkabel von den Ostsee-Windparks Baltic 1 und 2 an.
Also wir haben die Energie vor Ort, wir können die grüne elektrische Energie umwandeln in Wasserstoff und sie dann per Wasserstoffpipeline zu den großen Industriezentren in Deutschland leiten. Traditionellerweise vom Rostocker Hafen aus zum Chemiedreieck Halle Leipzig werden. Auch das ist in Transformation und muss versorgt werden mit dem Energieträger Wasserstoff, weil Wind- und Sonnenangebot sind zapplige Kandidaten und die gilt es zu bändigen und da ist Wasserstoff eine der wichtigsten Schlüssel.
Und zwar als transportfähiges Speichermedium, mit dessen Hilfe das politisch angepeilte klimaneutrale Wirtschaften ermöglicht werden soll. So sollen die deutschen Chemie- und Stahlwerke laut der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ihre Produktion als erste Industriebranchen dekarbonisieren, sprich möglichst wenig bis gar keinen Kohlenstoff mehr umsetzen und dabei das Treibhausgas Kohlendioxid produzieren. Vor wenigen Wochen kamen gute Nachrichten aus Brüssel und Schwerin. Die EU-Kommission erkannte 3 Jahre nach Antragstellung 4 Wasserstoffprojekte aus Mecklenburg-Vorpommern als sogenannte wichtige Projekte von allgemeinem europäischen Interesse an. Der Rostocker Energiehafen zählt dazu, ebenso 2 weitere Wasserstoffhersteller aus Rostock-Lage und Güstrow sowie ein Transportprojekt, sagt Ines Jesse. Sie ist Staatssekretärin im Energieministerium von Mecklenburg-Vorpommern.
Von diesem insgesamt Paket 700 Millionen finanzieren wir 168 Millionen mit.
3 Elektrolyseprojekte und ein Pipeline-Projekt. Das ist die Pipeline von Rostock in den Süden.
Doch eine Pipeline reiche nicht. Also engagiere sich das Land Mecklenburg-Vorpommern auch im sogenannten Bundeskernnetz Wasserstoff, ergänzt Ines Jesse. Man habe dem Bund 4 Wasserstofftrassen in und durch MV vorgeschlagen. Eine West-Ost-Leitung zwischen Hamburg und dem mecklenburgischen Krag, wo ein großer Gasspeicher wasserstoffbereit umgebaut und angeschlossen werden könne. Als zweites die bereits erwähnte Pipeline vom Rostocker Hafen in den Süden.
Dann wollen wir eine Pipeline haben von Lubmin in den Süden. Das ist eine sogenannte Umwidmung. Da haben wir ja schon eine Gaspipeline. Und dann haben wir ja 2 Orte, die ich gerade benannt habe, Rostock und Lubmin. Und beide Orte sind so eine großen Energiestandorte. Da wird noch ordentlich investiert werden. Das bedeutet wieder, wir sollten natürlich die beiden Standorte miteinander verbinden.
Zu Gast auf der Energos Power, einem knapp 300 Meter langen Regasifizierungsschiff. Es gehört zum LNG-Terminal Ostsee der Potsdamer Investmentfirma Deutsche Regas. Co-Geschäftsführer Stefan Knabe erinnert sich an die Gründung vor 2 Jahren. Damals wollte man zunächst in Lubmin am Greifswalder Bodden Kapazitäten für die Regasifizierung von importiertem Flüssiggas schaffen. Nun geht es damit weiter in Mukran auf der Insel Rügen. Die Betriebsgenehmigung dafür reicht bis 2043. Doch bei Regas denkt man schon weiter und damit eigentlich zurück. Denn sein Geschäftspartner und er hätten sich ursprünglich zusammengetan, um Wasserstoff über Lubmin nach Deutschland einzuführen und eben nicht fossiles Flüssiggas, erzählt Stefan Knabe.
Tatsächlich ist der Wasserstoff mit die DNA der deutschen Regas. Das war 2016 und viel zu früh. Also zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Bereitschaft für dieses Thema. Wir haben dann erst durch diese Entwicklung am Gasmarkt gesagt, wir könnten doch unsere alten Pläne, unsere alten Konzepte jetzt übersetzen auf LNG, also auf flüssiges Erdgas. Und dadurch konnten wir am Standort in Lubmin, aber auch in Mukran Rahmenbedingungen schaffen, um perspektivisch hier Wasserstoff zu nutzen.
Auf dem Industriegelände neben dem im Rückbau befindlichen DDR-Kernkraftwerk Lubmin sei die Bauplanung für eine Großelektrolyseanlage zur Herstellung von sogenanntem grünem Wasserstoff weit fortgeschritten, berichtet Stefan Knabe. Die erste Ausbaustufe der Anlage soll ab dem zweiten Halbjahr 2026 mit 200 Megawatt in Betrieb gehen. Bis 2028 soll sie mit einer Leistung von 500 Megawatt jährlich rund 30.000 Tonnen Wasserstoff erzeugen. Zugleich plane Regas eine Nachnutzung seines schwimmenden Flüssiggasterminals im Hafen Sassnitz-Mukran, und zwar für den Import von Wasserstoff etwa aus Norwegen. Die gerade erst verlegte 50 Kilometer lange Unterwassergaspipeline von Mukran bis zum Lubminer Einspeisepunkt und das dort befindliche Gasverteilnetz seien jedenfalls schon mal Wasserstoff-ready, sagt Stefan Knabe. Der Wermutstropfen.
Sicherlich gibt es Energien, die einfach von Hause aus wirtschaftlicher sind.
Denn die Erzeugung von Wasserstoff als Energiespeicher verbraucht selbst sehr viel Energie und leidet noch unter einem vergleichsweise geringen Wirkungsgrad, räumt der Chef der deutschen Regas ein. Die hatte ihr Flüssiggas-Ostseeterminal komplett privat finanziert. Wie hält sie es nun in Sachen Wasserstoff mit staatlichen Subventionen?
Das ist natürlich eine Herausforderung in einem Markt, der noch nicht etabliert ist. Und insofern denken wir auch, dass gerade die Nachteile, die die ersten Unternehmen in dem Bereich haben werden, man spricht hier vom sogenannten First Mover Disadvantage, dass die ausgeglichen werden sollten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind als Kaufleute eher überlegen, wie bekommt man es so hin, dass es wirtschaftlich funktioniert. Insofern planen wir grundsätzlich ein Terminal bzw. einen Elektrolyseur, der auch ohne Fördermittel funktionieren kann. Das macht uns schnell und insofern sind wir zuversichtlich, dass das auch hier der richtige Weg ist.
Einigen anderen Akteuren aus Mecklenburg-Vorpommern, die im Konzert der extrem kostspieligen wasserstoffbasierten Energiewende mitspielen wollten, droht derweil die Puste auszugehen. Der einst von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Pilotprojekt unterstützte H2-Verbund im Landkreis Vorpommern-Rügen zum Beispiel durfte bis vor kurzem mit Fördermitteln aus dem Grünen geführten Bundeswirtschaftsministerium rechnen. Dabei geht es um die Herstellung von Wasserstoff bis hin zur Umrüstung der ÖPNV-Flotte auf wasserstoffbetriebene Busse. Doch nur wer bis zum Jahresende bereits einen Förderbescheid erhalten hatte, kann nun auf Geld aus Berlin hoffen. Projektteilnehmer, deren Anträge noch nicht bearbeitet bzw. beschieden worden waren, gucken in die Röhre. Der Grund: Minister Robert Habeck strich mit Blick auf das höchstrichterliche Urteil zum verfassungswidrigen Bundeshaushalt auch etlichen Wasserstoffprojekten die Förderung.